emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! Erste Aufgabe. Sie hören ein Interview darüber, wie Studierende Geld verdienen können. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Information. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Minijobs für Studierende.
Für Studierende steht jetzt endlich die schönste Zeit des Uni-Alltags vor der Tür, die Semesterferien. Eine gute Gelegenheit, noch schnell die Urlaubskasse etwas aufzufüllen. Praktika- oder Werkstudententätigkeiten sind hier die gängigen Formen. Eine weitere Möglichkeit lassen dabei aber viele außer Acht. Ein Minijob im Privathaushalt. Wie das genau funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Christian Schirk von der Minijobzentrale. Herr Schirk, was genau sind denn Minijobs im Privathaushalt?
Ein Minijob im Privathaushalt ist eine Beschäftigung mit einem Verdienst von bis zu 450 Euro im Monat. Und bei diesen Beschäftigungen muss es sich um Tätigkeiten handeln, die üblicherweise von den Angehörigen des Privathaushaltes selbst vorgenommen werden.
Welche Jobs können die Studierenden konkret ausführen?
Ja, also übliche Tätigkeiten sind beispielsweise die Raumpflege oder aber die Kinderbetreuung, die Hausaufgabenbetreuung, die Pflege von alten oder pflegebedürftigen Angehörigen im Privathaushalt, die Gartenpflege oder aber auch die Betreuung von Haustieren.
Und welche Vorteile hat eine solche Beschäftigung?
Der Beschäftigte selbst kann zunächst mal davon ausgehen, dass wenn er beispielsweise 200 Euro im Monat brutto verdient in diesem Minijob, auch 200 Euro netto ausgezahlt bekommt, weil bis auf den Zweig der Rentenversicherung keine Sozialversicherungspflicht eintritt und der Privathaushalt im Regelfall die Pauschalversteuerung wählt mit 2%. Das bedeutet, der Minijobber zahlt keine Einkommensteuer unmittelbar aus diesem Minijob heraus.
Haben Sie denn einen Tipp für mich, wo man schnell ein passendes Angebot finden kann?
Empfehlen kann ich das Online-Portal haushaltsjobbörse.de. Man kann sich dort kostenlos registrieren, kann dort sagen, welche Tätigkeiten angeboten werden von Seiten des Privathaushaltes oder aber welche Tätigkeiten der Jobsuchende konkret übernehmen möchte. Und die Kontaktaufnahme erfolgt dann über die persönliche E-Mail-Adresse, die im Profil hinterlegt wird.
Was sind die nächsten Schritte, wenn der Studierende einen Minijob gefunden hat? Muss er seinen Minijob anmelden?
Wenn der Privathaushalt mit dem Studenten übereingekommen ist, dass ein Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden soll, dann ist es so, dass ein sogenannter Haushaltscheck von den beiden Parteien ausgefüllt werden muss. Das ist ein einseitiges DIN A4-Meldeformular. Das wird anschließend an die Minijobzentrale gesandt und die Minijobzentrale übernimmt alle Arbeitgeberpflichten und kümmert sich um alles Weitere. Es ist also wirklich ein einfaches Sorglospaket für diese Beschäftigungsform.
Wenn die Verdienstgrenze bei 450 Euro liegt, ist es denn möglich, mehrere Minijobs miteinander zu kombinieren?
Es ist ohne weiteres möglich, mehrere Minijobs nebeneinander bei verschiedenen Arbeitgebern auszuüben. Das einzige Kriterium, was hierfür eingehalten werden muss, ist, dass bei der Zusammenrechnung dieser Minijobs die Verdienstgrenze von 450 Euro im Monat insgesamt nicht überschritten wird. Wenn beispielsweise ein Minijobber insgesamt 3 Minijobs ausübt mit einem Verdienst von jeweils 150 Euro, kommt man in der Zusammenrechnung auf 450 Euro im Monat. Und das würde dazu führen, dass diese 3 Minijobs auch zu den gesetzlichen Regelungen zu Minijobs nebeneinander ausgeübt werden können.
Vielen Dank für die Information an Christian Schirk von der Minijobzentrale. Weitere Infos finden Sie auch im Netz unter www.minijob-zentrale.de.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Minijobs für Studierende.
Für Studierende steht jetzt endlich die schönste Zeit des Uni-Alltags vor der Tür, die Semesterferien. Eine gute Gelegenheit, noch schnell die Urlaubskasse etwas aufzufüllen. Praktika- oder Werkstudententätigkeiten sind hier die gängigen Formen. Eine weitere Möglichkeit lassen dabei aber viele außer Acht. Ein Minijob im Privathaushalt. Wie das genau funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Christian Schirk von der Minijobzentrale. Herr Schirk, was genau sind denn Minijobs im Privathaushalt?
Ein Minijob im Privathaushalt ist eine Beschäftigung mit einem Verdienst von bis zu 450 Euro im Monat. Und bei diesen Beschäftigungen muss es sich um Tätigkeiten handeln, die üblicherweise von den Angehörigen des Privathaushaltes selbst vorgenommen werden.
Welche Jobs können die Studierenden konkret ausführen?
Ja, also übliche Tätigkeiten sind beispielsweise die Raumpflege oder aber die Kinderbetreuung, die Hausaufgabenbetreuung, die Pflege von alten oder pflegebedürftigen Angehörigen im Privathaushalt, die Gartenpflege oder aber auch die Betreuung von Haustieren.
Und welche Vorteile hat eine solche Beschäftigung?
Der Beschäftigte selbst kann zunächst mal davon ausgehen, dass wenn er beispielsweise 200 Euro im Monat brutto verdient in diesem Minijob, auch 200 Euro netto ausgezahlt bekommt, weil bis auf den Zweig der Rentenversicherung keine Sozialversicherungspflicht eintritt und der Privathaushalt im Regelfall die Pauschalversteuerung wählt mit 2%. Das bedeutet, der Minijobber zahlt keine Einkommensteuer unmittelbar aus diesem Minijob heraus.
Haben Sie denn einen Tipp für mich, wo man schnell ein passendes Angebot finden kann?
Empfehlen kann ich das Online-Portal haushaltsjobbörse.de. Man kann sich dort kostenlos registrieren, kann dort sagen, welche Tätigkeiten angeboten werden von Seiten des Privathaushaltes oder aber welche Tätigkeiten der Jobsuchende konkret übernehmen möchte. Und die Kontaktaufnahme erfolgt dann über die persönliche E-Mail-Adresse, die im Profil hinterlegt wird.
Was sind die nächsten Schritte, wenn der Studierende einen Minijob gefunden hat? Muss er seinen Minijob anmelden?
Wenn der Privathaushalt mit dem Studenten übereingekommen ist, dass ein Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden soll, dann ist es so, dass ein sogenannter Haushaltscheck von den beiden Parteien ausgefüllt werden muss. Das ist ein einseitiges DIN A4-Meldeformular. Das wird anschließend an die Minijobzentrale gesandt und die Minijobzentrale übernimmt alle Arbeitgeberpflichten und kümmert sich um alles Weitere. Es ist also wirklich ein einfaches Sorglospaket für diese Beschäftigungsform.
Wenn die Verdienstgrenze bei 450 Euro liegt, ist es denn möglich, mehrere Minijobs miteinander zu kombinieren?
Es ist ohne weiteres möglich, mehrere Minijobs nebeneinander bei verschiedenen Arbeitgebern auszuüben. Das einzige Kriterium, was hierfür eingehalten werden muss, ist, dass bei der Zusammenrechnung dieser Minijobs die Verdienstgrenze von 450 Euro im Monat insgesamt nicht überschritten wird. Wenn beispielsweise ein Minijobber insgesamt 3 Minijobs ausübt mit einem Verdienst von jeweils 150 Euro, kommt man in der Zusammenrechnung auf 450 Euro im Monat. Und das würde dazu führen, dass diese 3 Minijobs auch zu den gesetzlichen Regelungen zu Minijobs nebeneinander ausgeübt werden können.
Vielen Dank für die Information an Christian Schirk von der Minijobzentrale. Weitere Infos finden Sie auch im Netz unter www.minijob-zentrale.de.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe. Zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über Online- und Computersucht. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, worüber gesprochen wird, und markieren Sie diese Aussage mit X. Wenn über etwas nicht gesprochen wird, lassen Sie das Kästchen leer. Insgesamt können Sie 6-mal ankreuzen. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür 1 Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Was ist Online- und Computersucht?
Schlechte Laune, und das ernsthaft, haben manche Menschen, weil sie bestimmte Stoffe nicht bekommen. Und das liegt daran, weil sie schon süchtig sind nach diesen Stoffen. Menschen zum Beispiel, die nach Zigaretten süchtig sind, müssen regelmäßig rauchen, sonst werden sie nervös, hibbelig, aggressiv und sind schlecht drauf. Die gute Nachricht, Ron, die wir ja eben im Klicker bei der Anne-Rose gehört haben, In Deutschland wird immer weniger geraucht als früher. Es wird auch nicht mehr so viel Alkohol getrunken. Dafür sind aber immer mehr Leute online- und computersüchtig. Was heißt denn nun online-süchtig? Im Internet sind wir ja fast alle jeden Tag, aber wann kann man davon ausgehen, dass das eine Sucht ist?
Das ist noch gar nicht so genau festgelegt, weil die Online- oder die Computersucht noch relativ neu sind. Aber die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, die sagt, dass Online-Sucht da beginnt, wo der Nutzer seinen normalen Alltag vernachlässigt, weil sich alles nur noch um Computer dreht. Also wenn man nicht mehr weiterspielen darf oder den Computer ausmachen soll und deswegen dann sauer wird, Das kann schon das erste Anzeichen für so eine Sucht sein. Oder wenn man statt mit Freunden draußen zu spielen, lieber zu Hause vor der Konsole sitzt, dann kann das auch ein Warnsignal sein.
Aber Ron, wir kennen das doch alle, ne? Dass man bei einem Spiel irgendwie dann doch hängen bleibt und sich ganz schlecht losreißen kann. Ist das schon so ein erstes Anzeichen, dass man süchtig sein könnte?
Nee, nur weil man völlig in eine andere Welt mal abtaucht, ist das noch keine Sucht. Das ist dann eher Begeisterung. Das kann man ja auf dem Spielplatz auch passieren, beim Räuber- und Gendarmspielen. Man vergisst völlig die Zeit, weil man so auf Spielen konzentriert ist. Aber wenn man schon in der Schule die ganze Zeit ans Computerspiel denkt, dann ist das schon ein erstes Anzeichen für eine Sucht. Das liegt dann ja auch oft an den Spielen selbst, die gar kein Ende mehr haben. So, es gibt kein abschließendes Ziel in dem Spiel, das man erreichen kann, sondern es geht immer weiter. Und da ist es dann natürlich auch schwierig, ein Ende zu finden.
Das heißt, die Programmierer dieser Spiele wollen, dass wir dranbleiben.
Ja.
Jetzt gibt es aber ja nicht nur die Möglichkeit zu spielen, wenn man online ist oder am Computer.
Genau. Das ist auch nichts anderes. Das gilt, diese Sucht gilt auch bei anderen Aktivitäten im Internet. Bei Jungs ist es häufiger das Zocken tatsächlich. Bei Mädchen ist es dagegen häufiger das Chatten. Also manche können da stundenlang Nachrichten hin und her schreiben und vergessen darüber völlig die Zeit und sind dann sauer, wenn sie ihr Handy mal weglegen sollen. Das ist nichts anderes als die Computer. Spielsucht. Die Experten nennen das Verhaltenssucht. Und bei Studien ist rausgekommen, dass da die gleichen Regionen im Gehirn aktiv sind wie bei Drogensüchtigen. Also so wie das Gehirn von einem Drogensüchtigen nach den Drogen verlangt, so verlangt das Gehirn von einem Internetsüchtigen nach den Aktivitäten im Internet. Mhm. Die Gedanken kreisen dann die ganze Zeit darum und es fällt einem total schwer, sich von diesem Gedanken abzulenken.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Was ist Online- und Computersucht?
Schlechte Laune, und das ernsthaft, haben manche Menschen, weil sie bestimmte Stoffe nicht bekommen. Und das liegt daran, weil sie schon süchtig sind nach diesen Stoffen. Menschen zum Beispiel, die nach Zigaretten süchtig sind, müssen regelmäßig rauchen, sonst werden sie nervös, hibbelig, aggressiv und sind schlecht drauf. Die gute Nachricht, Ron, die wir ja eben im Klicker bei der Anne Rose gehört haben, In Deutschland wird immer weniger geraucht als früher. Es wird auch nicht mehr so viel Alkohol getrunken. Dafür sind aber immer mehr Leute online- und computersüchtig. Was heißt denn nun online-süchtig? Im Internet sind wir ja fast alle jeden Tag, aber wann kann man davon ausgehen, dass das eine Sucht ist?
Das ist noch gar nicht so genau festgelegt, weil die Online- oder die Computersucht noch relativ neu sind. Aber die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, die sagt, dass Online-Sucht da beginnt, wo der Nutzer seinen normalen Alltag vernachlässigt, weil sich alles nur noch um Computer dreht. Also wenn man nicht mehr weiterspielen darf oder den Computer ausmachen soll und deswegen dann sauer wird, Das kann schon das erste Anzeichen für so eine Sucht sein. Oder wenn man statt mit Freunden draußen zu spielen lieber zu Hause vor der Konsole sitzt, dann kann das auch ein Warnsignal sein.
Aber Ron, wir kennen das doch alle, ne? Dass man bei einem Spiel irgendwie dann doch hängen bleibt und sich ganz schlecht losreißen kann. Ist das schon so ein erstes Anzeichen, dass man süchtig sein könnte?
Nee, nur weil man völlig in eine andere Welt mal abtaucht, ist das noch keine Sucht. Das ist dann eher Begeisterung. Das kann man ja auf dem Spielplatz auch passieren, beim Räuber- und Gendarmspielen. Man vergisst völlig die Zeit, weil man so auf Spielen konzentriert ist. Aber wenn man schon in der Schule die ganze Zeit ans Computerspiel denkt, dann ist das schon ein erstes Anzeichen für eine Sucht. Das liegt dann ja auch oft an den Spielen selbst, die gar kein Ende mehr haben. So, es gibt kein abschließendes Ziel in dem Spiel, das man erreichen kann, sondern es geht immer weiter. Und da ist es dann natürlich auch schwierig, ein Ende zu finden.
Das heißt, die Programmierer dieser Spiele wollen, dass wir dranbleiben.
Ja.
Jetzt gibt es aber ja nicht nur die Möglichkeit zu spielen, wenn man online ist oder am Computer.
Genau. Das ist auch nichts anderes. Das gilt, diese Sucht gilt auch bei anderen Aktivitäten im Internet. Bei Jungs ist es häufiger das Zocken tatsächlich. Bei Mädchen ist es dagegen häufiger das Chatten. Also manche können da stundenlang Nachrichten hin und her schreiben und vergessen darüber völlig die Zeit und sind dann sauer, wenn sie ihr Handy mal weglegen sollen. Das ist nichts anderes als die Computer. Spielsucht. Die Experten nennen das Verhaltenssucht. Und bei Studien ist rausgekommen, dass da die gleichen Regionen im Gehirn aktiv sind wie bei Drogensüchtigen. Also so wie das Gehirn von einem Drogensüchtigen nach den Drogen verlangt, so verlangt das Gehirn von einem Internetsüchtigen nach den Aktivitäten im Internet. Mhm. Die Gedanken kreisen dann die ganze Zeit darum und es fällt einem total schwer, sich von diesem Gedanken abzulenken.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe. Dritte Aufgabe. Sie hören eine Radiosendung über das Theater für Kinder. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Information. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Im Theater für Kinder.
Hallo, wir sind hier im Theater für Kinder in dem Zuschauerraum. Und das sieht hier alles ganz schön aus, weil die Stühle sind alle rot-gold und die Wände sind blau. Und ich bin Helen von den Radiofüchsen.
Und ich bin Klaus Gutbier vom Theater für Kinder.
Wer hat das Theater gegründet und wann?
Das Theater hat mein Chef gegründet, der heißt Uwe Deken. Und der hat das als ganz junger Mann gegründet. Da war der, glaube ich, noch nicht mal 26 Jahre alt. Und das war im Jahr 1968, am 27. Februar. Da war hier die erste Vorstellung vom Theater für Kinder.
Welches Theaterstück spielen Sie als nächstes und worum geht es?
Jetzt gerade spielen wir das Rheingold. Das ist eine Oper für Kinder nach Richard Wagners Rheingold. Kennen die Erwachsenen fast alle.
Wissen Sie, ob an den Proben etwas schwierig war?
Schwierig ist halt, dass es eigentlich eine Oper für Erwachsene ist, die wir für Kinder machen. Da muss man sehr darauf achten, dass man alles richtig macht, damit die Kinder das auch alles gut verstehen können und damit die Kinder Freude dran haben. So eine Oper für Erwachsene dauert manchmal 3 Stunden und für Kinder ist das natürlich viel zu lang. Und wir haben die ganze Oper auf 1,5 Stunden zusammengekürzt und haben, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Geschichte daraus gemacht mit Zauberei und Ring der Macht und Zwerge kommen drin vor und Riesen und Drachen. Also da ist schon einiges dabei, was euch interessieren könnte, denke ich.
Spielen manchmal auch Kinder mit?
Kinder spielen hier so gut wie nie mit, weil wir ganz, ganz viele Vorstellungen spielen müssen. Und kein Kind kann 50 oder 60 Vorstellungen hintereinander spielen. Dann könnte es gar nicht mehr in die Schule gehen.
Was war die größte Panne, die mal passiert ist?
Die größte Panne? In der letzten Probe vor der Vorstellung ist der Hauptdarsteller von einer Leiter gefallen und hat sich einen Bänderriss zugezogen. Er konnte nicht mehr laufen. Das war Reinicke Fuchs. Der musste sich ganz viel bewegen auf der Bühne. Und am nächsten Tag war Premiere. Das war die größte Panne. Aber die Premiere hat trotzdem stattgefunden.
Wie hat die stattgefunden?
Die hat so stattgefunden. Wir haben den Reinicke Fuchs mit seinem Gips in einen goldenen Sessel gesetzt. Auf der rechten Bühnenseite haben wir den hingesetzt mit einem großen Märchenbuch. Und er hat seine eigene Geschichte vorgelesen. Und auf der Bühne hat ein Tänzer im Fuchskostüm all das getan, was der Reinicke Fuchs tut. Und den Text hat der Reinicke Fuchs selber gelesen. Das war eine ganz witzige Aufführung. War ganz lustig, hat ganz toll geklappt. Und den Tänzer, den konnte man ganz schnell einbauen. Der hat nur 2 Stunden gebraucht, da hat er das alles gewusst. Tänzer sind da sehr, sehr schnell und sehr tüchtig.
Wo lagern Sie Ihre Requisiten?
Wir haben hier einen kleinen Raum für Requisiten. Wir haben aber auch ein großes Lager noch und eine Probebühne in der Schnackenburg Allee.
Kaufen Sie Ihre Kostüme oder werden die hier im Haus genäht?
Die Kostüme werden fast alle hier im Haus genäht.
Dürfen wir vielleicht einmal reingucken?
Ja, also ihr seid ja schon jetzt mitten im Zuschauerraum. Da vorne ist die Bühne und da werden wir jetzt gleich alle mal hingehen. Und dann schauen wir uns, wenn ihr noch Zeit habt, die Schneiderei an, in der unsere Kostüme gemacht werden. Das ist einer der schönsten Arbeitsplätze, die ich kenne in Hamburg.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Im Theater für Kinder.
Hallo, wir sind hier im Theater für Kinder in dem Zuschauerraum. Und das sieht hier alles ganz schön aus, weil die Stühle sind alle rot-gold und die Wände sind blau. Und ich bin Helen von den Radiofüchsen.
Und ich bin Klaus Gutbier vom Theater für Kinder.
Wer hat das Theater gegründet und wann?
Das Theater hat mein Chef gegründet, der heißt Uwe Deken. Und der hat das als ganz junger Mann gegründet. Da war der, glaube ich, noch nicht mal 26 Jahre alt. Und das war im Jahr 1968, am 27. Februar. Da war hier die erste Vorstellung vom Theater für Kinder.
Welches Theaterstück spielen Sie als nächstes und worum geht es?
Jetzt gerade spielen wir das Rheingold. Das ist eine Oper für Kinder nach Richard Wagners Rheingold. Kennen die Erwachsenen fast alle.
Wissen Sie, ob an den Proben etwas schwierig war?
Schwierig ist halt, dass es eigentlich eine Oper für Erwachsene ist, die wir für Kinder machen. Da muss man sehr darauf achten, dass man alles richtig macht, damit die Kinder das auch alles gut verstehen können und damit die Kinder Freude dran haben. So eine Oper für Erwachsene dauert manchmal 3 Stunden und für Kinder ist das natürlich viel zu lang. Und wir haben die ganze Oper auf 1,5 Stunden zusammengekürzt und haben, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Geschichte daraus gemacht mit Zauberei und Ring der Macht und Zwerge kommen drin vor und Riesen und Drachen. Also da ist schon einiges dabei, was euch interessieren könnte, denke ich.
Spielen manchmal auch Kinder mit?
Kinder spielen hier so gut wie nie mit, weil wir ganz, ganz viele Vorstellungen spielen müssen. Und kein Kind kann 50 oder 60 Vorstellungen hintereinander spielen. Dann müsste es ja, könnte es gar nicht mehr in die Schule gehen.
Was war die größte Panne, die mal passiert ist?
Die größte Panne? In der letzten Probe vor der Vorstellung ist der Hauptdarsteller von einer Leiter gefallen und hat sich einen Bänderriss zugezogen. Er konnte nicht mehr laufen. Das war Reinicke Fuchs. Der musste sich ganz viel bewegen auf der Bühne. Und am nächsten Tag war Premiere. Das war die größte Panne. Aber die Premiere hat trotzdem stattgefunden.
Wie hat die stattgefunden?
Die hat so stattgefunden. Wir haben den Reinicke Fuchs mit seinem Gips in einen goldenen Sessel gesetzt. Auf der rechten Bühnenseite haben wir den hingesetzt mit einem großen Märchenbuch. Und er hat seine eigene Geschichte vorgelesen. Und auf der Bühne hat ein Tänzer im Fuchskostüm all das getan, was der Reinicke Fuchs tut. Und den Text hat der Reinicke Fuchs selber gelesen. Das war eine ganz witzige Aufführung, war ganz lustig, hat ganz toll geklappt. Und den Tänzer, den konnte man ganz schnell einbauen. Der hat nur 2 Stunden gebraucht, da hat er das alles gewusst. Tänzer sind da sehr, sehr schnell und sehr tüchtig.
Wo lagern Sie Ihre Requisiten?
Wir haben hier einen kleinen Raum für Requisiten. Wir haben aber auch ein großes Lager noch und eine Probebühne in der Schnackenburg Allee.
Kaufen Sie Ihre Kostüme oder werden die hier im Haus genäht?
Die Kostüme werden fast alle hier im Haus genäht.
Dürfen wir vielleicht einmal reingucken?
Ja, also ihr seid ja schon jetzt mitten im Zuschauerraum. Da vorne ist die Bühne und da werden wir jetzt gleich alle mal hingehen. Und dann schauen wir uns, wenn ihr noch Zeit habt, die Schneiderei an, in der unsere Kostüme gemacht werden. Das ist einer der schönsten Arbeitsplätze, die ich kenne in Hamburg.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der dritten Aufgabe.
Vége a harmadik vizsgarésznek.